Wir sind momentan miteinander in einer Predigtreihe, wo es um das Thema oder die Stichworte von Werten geht. Werte, wertvoll, ist ja mehr oder weniger in aller Munde. Welche Werte bestimmen unser gesellschaftliches Zusammenleben? Da gibt es dann Begriffe wie die Leitkultur, da schreien gleich alle auf. Und wenn man dann sozusagen mal in die Woche reinhört, dann kriegt man solche Worte mit in den politischen Nachrichten. Das ist ein unverzeihlicher Fehler, das ist furchtbar, das geht gar nicht. Und man hat so den Eindruck, ein Tabubruch. Irgendwie gibt es so Werte, die entweder vorausgesetzt sind, als jeder kennt sie, oder es gibt Werte, über die man redet, und man spürt, wenn man darüber redet, das ist widerstandsbildend, weil man den Eindruck hat, ich soll jetzt irgendwie zu irgendwas verpflichtet werden, ohne dass es von mir sozusagen rausdruckt. Das ist so eine Information, die von außen drauf auf mich zukommt, und man hat ganz schnell so in unserer Gesellschaft den Eindruck, sobald man über diese Dinge redet, dann ist wie so ein eigentümlicher Widerstand da. Soll ich das jetzt, willst du sagen, dass ich das jetzt tun muss? Das ist eine spannende Atmosphäre, in der man dann sozusagen über bestimmte Dinge redet, aber man kommt nicht umhin, darüber reden zu müssen. Was bestimmt mein Handeln? Warum tue ich Dinge, die ich tue? Was leitet mich? Was sind meine sozusagen Antreiber im guten Sinne? Was bewegt mich? Und in dieser Reihe, wir haben das ja überschrieben, unser Gemeindeprofil hat ja, glaube ich, diese Formulierung nun auch aufgegriffen, weil Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Das ist die große Überschrift, das ist so die große Mission, der große Nenner, auf den wir uns einigen können. Gott will, dass Menschen gerettet werden. Und weil das so ist, geht es jetzt darum zu fragen, was sind denn so die kleineren Bausteine, damit das gelingt? Und darüber sind wir in so einem Gedankenprozess drin. Wir haben gesagt, wir wollen betonen, dass Jesus zuerst sozusagen gesehen wird und dass wir Jesus zuerst berücksichtigen und zuerst setzen. Und dann kann man sagen, da bin ich ganz dabei, ja, was heißt denn das? Es ist so richtig. Da kann ja keiner was dagegen haben. Aber wie sieht denn das dann konkret aus? Und wir haben das dann runtergebrochen und haben gesagt, aus der Gemeindeleitungsklausur, das soll sichtbar werden, indem wir zuerst uns Orientierung verschaffen, was steht im Wort Gottes. Wir haben gesagt, wir wollen zuerst dann auch darauf achten, dass das, was wir dort lesen, versuchen und im Blick haben, in die Tat umzusetzen. Nicht nur Hörer des Wortes zu werden, sondern auch Täter des Wortes zu werden. Ihr kennt ja diese Sätze, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Ja, das ist in einer gewissen Weise sicherlich richtig, aber wenn ich nur feststelle, mein Vordermann bremst und ich bremse selbst nicht, ich komme selber nicht in die Tat, dann habe ich einen Unfall, einen Auffahrunfall verursacht. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns überlegen, was wir uns vornehmen. Wenn wir sagen, wir möchten beispielsweise, haben wir schon darüber gesprochen, freundlich sein, dann ist das eine richtige Erkenntnis, aber merkt man das auch? Kann man das an mir erkennen? Ist das in dem Ton, mit dem ich mit Menschen rede, spürbar, meine Freundlichkeit beispielsweise? Wir wollen also, dass das auch in der Tat erlebt bzw. in die Tat umgesetzt wird. Und wir hatten ein drittes Stichwort. Wir hatten gesagt, wir möchten Jesus zuerst auch erleben. Und zwar wir selbst auch. Nicht jetzt als allererstes und dann hört alles auf, sondern wir möchten schon auch die Wirklichkeit entdecken. Es geht nicht nur darum, Menschen für Jesus zu gewinnen, die außerhalb der Gemeinde sind. In Persien, in Italien, in Spanien, in Russland, in Bayern oder in Preußen, in Sachsen-Anhalt oder wo auch immer. Sondern wir möchten auch, dass diese Qualität von geistlichem Leben unter uns trägt, ermutigt, stärkt, nährt, dass wir geistlich wachsen. Und dann hatten wir so als große Klammer, weil das immer richtig ist und weil das auch gut ist, so zu tun, haben wir gesagt, und über alles und um alles drumherum müssen wir ein großes Herz malen, weil es soll alles getragen sein und gemeint sein und aufgefangen sein und eingefärbt sein durch die Liebe Jesu Christi. Es soll in Liebe und aus Liebe und durch Liebe, das wollen wir, das soll so ein großer Motor sein, dass wir die Liebe auf dieser Weise sozusagen nicht verlieren und nicht im Grunde genommen, dass auf der Strecke bleibt. Heute will ich mit uns nachdenken über einen Wert, der in dieser Woche, in der ökumenischen Bibelwoche, in unserer Bibellese am Freitag bei uns sozusagen auftauchte. Und der Wert, um den es geht, das ist jetzt ich nehme euch jetzt mal mit, ich sag euch gleich, was so die Strecke ist, damit ihr nicht verzweifelt. Das ist so ein ganz kleines bisschen vom Rücken durch die Brust ins Auge. Ja? Also das heißt so, auf den ersten Blick denkt man, was ist das jetzt? Ganz ruhig, nicht schlimm, ist ein Bibeltext. Und dann kriegen wir vom Bibeltext sozusagen, der ziemlich wuchtig ist, kriegen wir den einen Wert dann schon miteinander rausgeschält. So jedenfalls mein Versuch mit euch. Das fünfte Buch Mose, auch Deuteronomium genannt. Warum? Weil im fünften Buch Mose noch einmal Gesetzeswerke und Gesetzestexte, die schon im zweiten und dritten Buch Mose genannt worden sind, hier noch einmal in einer anderen Form, in einer anderen Zusammensetzung, in einer anderen sprachlichen Mantelung genannt werden. Das zweite Gesetz, nicht ein anderes Gesetz, sondern im Sinne von zum zweiten Mal wird hier der Blick drauf geworfen. Und wir starten im fünften Buch Mose, Kapitel 8. Und da heißt es, die ganze Gesetzesweisung, welche ich dir heute anbefehle, zu befolgen, darauf müsst ihr achten, damit ihr am Leben bleibt, euch mehret, hineinkommt und das Land in Besitz nehmt, welches der Herr euren Vätern zugeschworen hat. Bleibe des ganzen Weges eingedenk, den dich der Herr, dein Gott, nun 40 Jahre lang in der Wüste geleitet hatte, um dich zu demütigen, dich zu prüfen und deinen Sinn kennenzulernen, ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Er demütigte dich und ließ dich Hunger leiden, aber er speiste dich mit Manna, das du nicht kanntest und das deine Väter auch nicht kannten, um dir kundzutun, dass der Mensch nicht vom Brot allein lebt, dass der Mensch vielmehr von allem lebt, was aus dem Munde des Herrn hervorgeht. Dein Gewand verschliss nicht an deinem Leibe, dein Fuß schwoll nicht, nun schon 40 Jahre lang. So erkenne denn in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht, wie jemand seinen Sohn erzieht. Halte also die Gebote des Herrn, deines Gottes, indem du auf seinen Wegen wandelst und ihn fürchtest. Denn der Herr, dein Gott, bringt dich in ein schönes Land, in ein Land mit Wasserbächen, Quellen, Strömen, die in der Ebene und im Gebirge entspringen, in ein Land mit Weizen und Gerste, Weinstöcken, Feigen und Granatbäumen, in ein Land mit Ölbäumen und Honig, in ein Land, in dem du dich nicht kümmerlich zu nähren brauchst, sondern an nichts Mangel leidest, in einem Land, dessen Steine eisenhaltig sind und aus dessen Bergen du Erz graben kannst. Hast du aber gegessen und dich gesättigt, dann sollst du den Herrn, deinen Gott, preisen, ob des schönen Landes, das er dir verliehen hat. Nimm dich in Acht, dass du den Herrn, deinen Gott, nicht vergisst, indem du seine Gebote und Rechtssatzungen und Bestimmungen, die ich dir heute anbefehle, nicht hältst. Nimm dich in Acht, dass du nicht etwa dich satt issest, schöne Häuser baust, um darin zu wohnen, dein Groß- und Kleinvieh sich mehre, Silber und Gold dir anwachse, überhaupt alles, was dir gehört, zunehme. Und dann dein Herz hochmütig werde, sodass du den Herrn deines Gottes vergisst, der dich aus Ägypterland, dem Sklavenhaus, herausführte, der dich durch die große und furchtbare Wüste mit ihren Feuerschlangen, Skorpionen und wasserlosen Durststrecken leitete, der dir aus kieselhartem Felsen Wasser sprudeln ließ, der dich in der Wüste mit Manna, das deine Väter nicht kannten, speiste, um dich zu demütigen, um dich zu prüfen, um dir zum Schluss Gutes zu erweisen. Ja, dass du dann nicht gar in deinem Herzen dächtest, meine eigene Kraft und die Stärke meiner Hand hat mir diesen Wohlstand verschafft. Gedenke vielmehr deines Gottes, dass er es ist, der dir Kraft verleiht, Wohlstand zu erwerben, um so seinen Bund, den er seinen Vätern geschworen hat, zu erfüllen, so wie es jetzt geschieht. Solltest du aber den Herrn, deinen Gott, völlig vergessen und hinter anderen Göttern her sein, sie verehren und sich vor ihnen niederwerfen, so versichere ich euch heute feierlich, dass ihr unfehlbar zugrunde gehen werdet. Genauso wie die Völker, die der Herr vor euch zugrunde gehen ließ, werdet ihr untergehen dafür, dass ihr der Stimme Gottes nicht gehorcht. Ein langer Text, und ich weiß nicht, an welchen Worten, prüft das mal in eurem Herzen, an welchen Worten ihr beim Zuhören hängen geblieben seid. Ist es Gesetz, Gebot? Ist es vielleicht so Erziehen, Hungern, Leiden? Ist es Wüste? Oder ist es die Verheißung, diese wunderbare Beschreibung des Landes, in das sie kommen? Ich weiß nicht, wenn man so Texte liest, hat man ja öfter mal so Bilder vor Augen. Und ich denke so beim Lesen des Textes, wie dieses Land aussieht, da kann man fast das Rauschen des Windes hören, wenn der Wind über die reifen Felder streicht. Oder das Plätschern von den Bächen, das quellfrische Wasser, je nachdem, wie viel Fantasie man sozusagen da vielleicht auch mitbringt. Dieser Text, der da so wuchtig herkommt und so manche markante Aussage hat, soll Grundlage sein, darüber nachzudenken, was es bedeutet. Das ist jetzt der Wert, um den es geht, Dankbarkeit. Man kommt vielleicht nicht beim ersten Lesen drauf, aber das, was Gott hier auf dem Herzen hat für den Umgang mit seinem Volk, ist eigentlich die Erinnerung und die Mahnung, dankbar zu sein und dankbar zu bleiben. Nicht sofort auf den ersten Blick erkennbar, aber doch zwischen den Zeilen sehr deutlich herauszuschälen. Was spricht Gott? Nun zunächst erinnert Gott und fordert Gott sein Volk auf, sie möchten sich einstellen, ihm Treue zu erweisen, so wie er ihnen treu geblieben ist all die Jahre, als er sie durch die Wüste geführt hat. Gott erinnert sein Volk an die Grundlage, an das, was die grundlegendste Erfahrung zwischen dem Volk und Gott war, die Befreiung aus dem Land Ägyptens, aus dem Sklavenhaus. Diese wunderbare Rettung, bleib eingedenk dessen, erinnere dich. Etwas, was wir auch im Neuen Testament, auch im Alten Testament immer wieder haben, dass wir erinnert werden. Das ist also offensichtlich nötig. Bleibe am Leben. Du wirst leben, wenn du die Gebote hältst. Bleibe am Leben und du wirst wachsen und gedeihen. In unserer heutigen Zeit ist das sozusagen vom Zusammenhang nicht gleich für uns greifbar. Wir haben es in uns, dass Regeln und Vorschriften so einen eigenartigen Widerspruch in uns hervorlocken. Das merkt man an ganz vielen Stellen. Ja, wenn man dann entweder bei den Verkehrsvorschriften, muss ich mich daran halten, wenn niemand zuguckt. Muss ich mich daran halten, bei Rot an der Ampel stehen zu bleiben um 23.45 Uhr, wenn kein Mensch auf der Straße ist? Ja, muss ich? Also immer wieder gerne so diese Frage, muss ich? Wenn es Regeln gibt, wir haben einen eigenartigen Widerstand gegen Regeln. Wir sind da so Freigeister oder wir sind da gerne so selbstbestimmt. Wir mögen uns da nicht irgendwie festlegen lassen durch eine, ja, durch eine andere Instanz. Aber die Frage ist, können wir es sehen oder können wir es auch sehen lernen, dass hinter mancher Regel und hinter den Regeln, die Gott seinem Volk gibt, eigentlich Hilfestellung liegt. Eigentlich sozusagen die Regeln dazu dienen, dass genau das entstehen soll, wonach ich mich sehne. Leben, Gedeihen, Sinn, Freude. Ja, in unserem Text ganz manifest, ganz haut, also Wohlstand. Also dieser Text redet davon, dass wenn das Volk in das Land geht, dass es ein Land ist, dass Gott sagt selber, du wirst dich nicht kümmerlich nähren. Also da kann man sozusagen, wenn man dort unterwegs ist und das Land richtig genießt, wir machen das mal so ein bisschen sichtbar, da würde man sagen, also wir reden nicht nur vom Speckgürtel um München, sondern man kann sagen, ich habe auch einen selber dabei. Ja, das ist, es geht einem gut. Und Gott stellt in Aussicht, euch wird so gut gehen, ihr werdet Silber und Gold anhäufen. Ihr könnt sparen. Euch kann und soll und wird es gut gehen in diesem Land. Es ist großartig, es ist wunderbar, was euch an dieser Stelle zuteil werden wird. Aber am Anfang steht an dieser Stelle von Gott sozusagen die Aufforderung, bleibt bei meinem Wort, haltet mein Wort und denkt daran, wo unser gemeinsamer Weg so bedeutsam begann. Ich habe euch befreit, ich habe euch befreit aus Ägypten. Man könnte es auch noch mal so in Klammern setzen, nicht ihr habt den Aufstand gewagt, nicht ihr habt sozusagen die Rebellion, nicht ihr seid nach Kairo oder nach sonst wohin wo die Cheops-Pyramide ist und der Palast des Königs von Ramses oder wem auch immer und habt gerufen, wir sind das Volk, wir sind das Volk, ja. Die Pyramide muss weg, die Pyramide muss weg. Hat ja nicht stattgefunden. Hat in dieser Weise nicht stattgefunden, sondern Gott hat diesen Mose berufen, damit er das Volk aus der Wüste, so aus Ägypten durch die Wüste zum gelobten Land führt. Da stehen sie nun. Und dann heißt es in Vers 7, Vers 5, so erkenne denn in deinem Herzen, dass der Herr, dein Gott, dich erzieht wie jemand, der seinen Sohn erzieht. Und diese Formulierung der Erziehung wird angewendet auf die, wie soll ich sagen, auf die Krisen- und Mangelsituationen, die das Volk Israel in der Wüste erlebt hat. Wir leiden ja in vielerlei Hinsicht an vielen Stellen in unserem Leben nach unserem Verständnis sinnlos. Ja? Also es ist ja, Leiden ist ja nun nichts, wo wir sagen, oh, das ist so cool, ich weiß jetzt schon, was da rauskommt. Also ich leide gerne. Ja. Ich leide gern für den Herrn. Ist ja nicht so. Sondern die Mangelsituation des Volkes bedarf einer Deutung. Was ist da passiert? Und Gott hat eigentlich seinem Volk gesagt, ich habe euch diese unterschiedlichen Erfahrungen machen lassen, um zu sehen, ist euer Herz bei mir? Bin ich euch wirklich wertvoll? Haltet ihr euch an meine Worte? Haltet ihr euch an das, was ich euch gesagt habe? Oder seid ihr doch wieder immer nur in euren eigenen Wegen unterwegs? Und es hat deshalb ja 40 Jahre gedauert, mit allem drum und dran in der Wüste sozusagen, weil sie eben nicht zugehört haben, weil sie am Ende eben doch ihre eigenen Wege gehen wollten, weil sie dann doch der Versuchung erlegen waren und ums goldene Kalb getanzt haben, weil sie dann doch selber sich sozusagen einen Gott gemacht haben, den man sehen und anpacken kann. Das ist irgendwie, ja, im wahrsten Sinne des Wortes griffiger, als an einen Gott zu glauben, den man nicht sieht. Und wer glaubt sonst an einen Gott, den man nicht sieht? Keiner in unserer Umgebung, ja? Und dann haben sie gedacht, okay, dann Und Gott hat sie durch die Wüste geführt, hat sie Mangel leiden lassen. Aber interessant ist auch hier, dass Gott immer etwas anderes zwischendrin einstreut. Dass Gott sagt, ja, ich habe euch Durst erleben lassen. Aber ihr habt auch das Wunder erlebt, dass aus dem Felsen für euch frisches Wasser kam. Ihr habt Hunger gehabt, ja? Aber ich habe euch Manna gegeben und Wachteln. Ich habe euch versorgt mit einem qualitativen Brot, das niemand von euch kannte. Ein Hinweis, dass ich euch etwas geschenkt habe. Ich habe euch durch die Wüste geführt und war dabei und habe in diesen Situationen euch versorgt. Und was ich hier so wunderbar finde, ist, überlegt euch mal, 40 Jahre laufen in der Wüste. Habt ihr schon mal gemacht? Habt ihr schon mal einen Tagesmarsch durch eine Wüste gemacht? Im Negev. Wir denken ja immer, das ist dann so Sand. Nein, das ist so Steinlandschaft mit allem, also fiese, gemeine, scharfe Steine. Wenn man da abrutscht, hat man schnell mal den Fuß aufgerissen, weil der Sand dort eben kein Sand ist, sondern sind Steine und die sind vom Wind geschliffen und da gibt es ganz scharfe Kanten, unterschiedlichste Steinqualitäten. Also es ist nicht angenehm zu laufen. Ich habe das mal gemacht. In einem Aufenthalt in Israel haben wir mal so eine Tagestour wie das Volk Israel gemacht. Von unserem Hauptlager zu einem anderen Lager und dort mussten wir alles aufbauen, was wir brauchten, um dort eine Mahlzeit zu essen. Und es musste auch alles getragen werden. Wir mussten also mit 80 jungen oder 100 jungen Leuten alles schleppen durch die Wüste. Wir hatten einen guten Tag erwischt. Es gab an dem Tag eine ganz kleine Wolke, die immer so ein bisschen vor der Sonne war. Es war leicht diesig. Es war also nicht sozusagen sonnenlos. Wir sind am Tag, ohne Schatten, dort gelaufen, Stunde um Stunde, bis wir dann endlich irgendwo da waren. Und als wir da waren, hatten wir was? Kohldampf und Durst. Aber es gab nichts zu essen. Es musste erst gemacht werden. Also musste erst das Lager aufgebaut werden. Also musste erst Feuer gemacht werden. Also musste erst Trinken organisiert werden. Und dann habe ich so gedacht, also ein Tag reicht mir. Eine Woche wäre ich abgefüllt. Aber 30 Jahre, holla die Waldfee. Und was dann aber hier steht, das habt ihr vielleicht gar nicht wahrgenommen, steht, dein Gewand verschließ nicht an deinem Leib. Das ist eine Modeinformation. Ja, die Klamotten gingen nicht kaputt, man brauchte auch keine kaufen, es gab keine Modegeschäfte. Also da hat Gott gleich klug vorgesorgt. Die Kleidung verschliss nicht und dein Fuß schwoll nicht an. Du hast keine Blasen, an einer anderen Stelle heißt es, glaube ich, auch, deine Schuhe verschlissen nicht. Also Gott hat dafür gesorgt, dass man diese Strecke so erlebt und erfährt. Er war dabei. Auch das nochmal so für uns zur Erinnerung, dass man so sich versuchen hochzuholen, das steht einem nicht immer automatisch vor Augen, aber sich hochzuholen, zu entdecken, in der Krise ist Gott schon auch dabei. Okay, er ist nicht dabei als mein Freund, als ist es Sonne, alles ist schön, Jubel, Friede, Freude, Eierkuchen. Gott ist dabei, vielleicht schweigend, beobachtend, so wie ein Vater sein Kind beobachtet, nachdem er ihm 7-mal gesagt hat, deine Finger gehören nicht in die Steckdose. Einer meiner Enkel ist so drauf. Die läuft dann hin, guckt dich an, grinst und schaut, dass sie die Finger wieder in die Steckdose kriegt. Und der Vater ist an der Stelle nicht in der Rolle, ach, machst du das schön, ach, ist das schön. Ich sage, na, steck nur rein, es gibt leuchtende Augen. Der Vater guckt besorgt und streng und vielleicht auch dann eventuell strafend, wenn es das 8. Mal ist. Und jeder von uns würde sagen, ja, gut, dass der so drauf ist. Wenn er rausgehen würde, sagen, ach, mach doch, was du willst, ich habe keinen Bock mehr. Was ist denn das für ein Vater? Nein, er bleibt drin und guckt und er schaut. Und er schaut eigentlich, ob es gehorchen lernt, damit es bei einer anderen Stelle besser klappt und damit es gedeiht und wächst. Gott hat sein Volk erzogen und er beschreibt, wie ein Vater seinen Sohn. Wir könnten hier an dieser Stelle auch nochmal überlegen und schauen, ob wir das Vaterherz entdecken von Gott in diesem Text. Ob wir das Vaterherz entdecken, das hinter dieser ganzen Szenerie steht und wo die Sorge und die Fürsorge so mitschwingen. Beim Lesen des Textes habe ich so gedacht, das hört sich so an wie ein Vater am Flughafen, wenn die Kinder zum fernen Studienort aufbrechen oder am Bahnhof. Gell, du denkst da dran. Kauf dir immer rechtzeitig Essen. Hast du genug Tüten, damit du deine Wäsche auch wieder einpacken kannst? Hast du genug Bargeld? Hast du Kleingeld, damit du mit der S-Bahn fahren kannst? So hört sich das für mich an. Und wahrscheinlich, also ich habe mich dabei ertappt, dass wenn man das so liest, so innerlich kugelt man mit den Augen und hoffentlich ist er gut. Ja, so dieses. Aber das Vaterherz, das will, dass das gelingt, was er mit dem Volk vorhat. Und dann heißt es, denn der Herr bringt dich in ein schönes Land. Das Land, das Gott hier beschreibt, das ist wirklich grandios. Gerste und Weizenfelder, Weinstöcke, Plantagen mit Granatbäumen und Feigenbäumen, mit Obstbäumen, mit Ölbäumen, mit Honig. Ein Land sogar mit Verhüttungsmöglichkeiten von Eisen und Erz, was damals ja kostbar war, wenn man sowas finden konnte, weil es auch bedeutete, man hatte entsprechende, also Einkommen, aber auch entsprechende Waffen, die einen qualifizierten im Umgang mit den anderen Leuten, mit den Feinden, die mich eventuell angreifen. Und dann kommt etwas sehr Interessantes, nämlich dann kommt ein kleines Geheimnis. Also einmal danke Gott. Das ist erstmal so die erste Aufforderung, danke Gott. Und dann heißt es in Vers 11, nimm dich in Acht, dass du deinen Gott nicht vergisst. Das taucht dann mehrmals auf in dem Text. Nimm dich in Acht. Pass auf, dass du mich nicht vergisst. Und mal ganz ehrlich, wir würden dann wahrscheinlich so jetzt christianisiert, wie wir sind, sagen, natürlich vergesse ich dich nicht. Ja. Und ich merke, wie schnell es ist, wenn man Erfolg hat oder wenn etwas gut gegangen ist, dass man es doch vergisst. Wie oft hatten meine Eltern mir gesagt, wenn du ankommst, Junge, ruf an. Irgendwann habe ich begriffen, dass sie wirklich warten. Aber wenn man dann nach 6 oder 7 Stunden Autofahrt glücklich zu Hause ankommt, die Familie springt einen um den Hals, man kriegt gleich wieder mit, was anliegt und keine Ahnung, dann zack, hat man es doch vergessen. Und das, was hier hintersteht, ist, dass Gott sagt, ich kenne den Reichtum, ich kenne die Versuchung des Reichtums. Die Versuchung des Reichtums ist, dass ihr vergesst. Die Versuchung des Reichtums ist, dass ihr genießt, was ihr dürft. Das ist interessant, hier ist überhaupt kein Satz drin und seid sparsam, Askese und Diät und bloß nicht. Da steht alles hier nicht drin. Ihr genießt das, ihr könnt euch mehren, das Vieh wird mehr und euer Geld wird mehr und Gold wird mehr und ihr habt gute Erträge. Alles gut und ihr dürft das genießen. Was Gott sagt, ist aber vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht. Denk an mich, vergiss mich nicht. Vergiss mich nicht. Denn die Gefahr des Reichtums ist, dass man verführt wird, so Gott zu denken, habe ich doch gut gemacht. Wer geht denn immer in die, was weiß ich, in die Feigenplantage und sammelt die Feigen? Gott oder ich? Wer sät denn Getreide? Gott oder ich? Wer kümmert sich denn um die Grube? Gott oder ich? Und man denkt so, ja, ich arbeite doch. Ist doch mein Schweiß, ist doch meine Arbeit, ist doch mein Ertrag, ist doch, ja, meine Welt. Nein, alles, was du dort vorfindest, sagt Gott, habe ich dir ermöglicht und habe ich dir gegeben, ist meine Wegführung für dein Leben und vergiss mich nicht. Und dieses Gott nicht vergessen bedeutet eigentlich, hör nicht auf zu danken. Danke dem, der dir das gegeben hat. Danke dem, der dir es geschenkt hat. Danke dem, der es dir ermöglicht hat. Das steht dahinter. Gedenke vielmehr deines Herrn, deines Gottes, dass er der ist, der dir die Kraft gegeben hat, Interessant. Dass du überhaupt arbeiten kannst, dass du das alles leisten kannst, hat Gott in dein Leben gelegt. Du darfst Wohlstand haben, kein Problem. Hat Gott dir geschenkt, denkt Gott für dich und möchte Gott für dich haben. Aber vergiss Gott nicht. Gedenke. Am Ende ist natürlich nochmal so ein richtig markantes Zeichen. Da heißt es dann, genauso wie die Völker, welche der Herr vor euch zugrunde gehen ließ, werdet ihr untergehen dafür, dass ihr der Stimme des Herrn eures Gottes nicht gehorcht. Oder noch schärfer war davor die Formulierung, ich versichere euch feierlich, dass ihr unfehlbar zugrunde gehen werdet, wenn ihr euch nicht an mein Wort haltet. Als das fünfte Buch Mose zusammengestellt wurde, fertig gebunden wurde sozusagen, für die Druckerei fertig gemacht wurde und alle Texte endlich zusammen war, lag die Erfahrung des Exils in Babylon hinter dem Volk. Sie hatten erlebt, dass Gott nicht zögert, sein Volk zur Verantwortung zu ziehen und fast komplett auszutilgen, wenn es nicht gehorcht. Ein Stumpf Isais, ein Rest ist sozusagen zurückgekommen. Ein kleiner Rest hat überlebt, mit dem Gott noch einmal neu angefangen hat. Aber die Zuverlässigkeit und die Ernsthaftigkeit dieser Drohung stand dem Volk vor Augen. Was lernen wir daraus? Einige Gedanken zur Dankbarkeit. Wir sind aufgefordert, genau wie das Volk Israel damals, unseren Reichtum und unseren Wohlstand, das, was uns gegeben ist, dürfen wir genießen. Das hat uns Gott ermöglicht. Und da braucht man auch vielleicht gar kein schlechtes Gewissen haben. Und dann auf der anderen Seite aber auch daran zu denken, vergiss nicht, wenn es dir gut geht, wer dir das ermöglicht hat. Es ist nicht nur das Erbe der Vorväter, es ist nicht nur der Ertrag deiner Hände Arbeit, sondern dahinter steckt Segen von Gott. Steckt Ermöglichung von Gott. Dahinter steckt Wegführung von Gott, der es gut mit dir meint. Und Gott möchte, dass wir einüben dafür, dankbar zu sein. Und noch einmal, wir haben es nötig, damals wie heute, uns immer wieder daran zu erinnern. Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht. Vergiss nicht zu danken. Vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Und da kommt nicht nur so ein bisschen, er krönt dich mit Erbarmen, da kommen lebenswichtige Sachen kommen dort. Oder im Neuen Testament, wo es am Ende vom 1. Thessalonicher Brief, wo es heißt, und sage Dank in allem. Ja, also dieses Danken, dieses Dankbarsein als Aufforderung, und zwar als Aufforderung, es nicht zu vergessen. Wir sind so leicht in der Gefahr, es zu vergessen. Ich will uns gleich nachher noch 2, 3 Tipps geben, wie man das eventuell auch einüben kann, möglichst nicht zu vergessen. Aber zunächst einfach mal so ein kleiner Hinweis, wir sind aufgefordert zu danken. Und wir sind erinnert und ermahnt, es möglichst nicht zu vergessen. Warum? Was ist der Segen für Dankbarkeit? Warum ist Dankbarkeit gut? Warum ist Dankbarkeit eine gute Quelle für unser Leben, auch vielleicht unser Gemeindeleben? Nun, Dankbarkeit schützt sozusagen gegen negatives Denken und Reden. Wer dankbar ist, denkt positiv. Wer dankbar ist, hat eine andere Wertung von seinem Leben. Wer dankbar ist, sieht das halbvolle Glas. Ich habe auf einer Internetseite so als Wert für eine Gemeinde einen wunderbaren Satz gefunden. Wir haben uns entschieden, immer nur das halbvolle Glas zu sehen. Bei Gott ist das Glas immer nur halb voll, niemals halb leer. Ich gebe zu, auf der menschlichen Seite, wir gucken eher von oben rein oder von der Seite und sagen, da fehlt was. Ist ja auch bei Kindern spannend, ne? Wenn man Kindern was zu trinken gibt, 2 Kinder, 2 Gläser, 2 Cola, die wissen ganz genau, was 2 Hälften, die gleich sind. Ne? Die wissen es ganz genau. Die können auch nicht richtig rechnen, aber der hat mehr als ich. Ja? So. Bei Gott ist das Glas immer halb voll und nicht halb leer. Nicht mangelorientiert, nicht defizitorientiert. Wer dankt, schützt sich ein Stück vor Resignation und Depression. Gut, ich weiß, es gibt medizinische Indikationen für Depressionen. Davon rede ich jetzt nicht, sondern gegen dieses sich alles grau reden. Sich alles sozusagen zum Problem reden. Und immer nur schauen, was nicht gelaufen ist, was nicht rund ist. Danken sozusagen ist der mutige Schritt, etwas anderes zu sehen, als das, was ich sozusagen menschlich geübt, vielleicht trainiert bin, wahrzunehmen. Und wer dankt, das ist eine missionarische Komponente, leistet einen Beitrag gegen sozusagen spirituelle Umweltvergiftung. Wer dankt, verteilt ein bisschen Freundlichkeit in seine Umgebung. Das kriegt man manchmal schon mit, dass man irgendwo hingeht und einfach bewusst Dankeschön sagt. Da gucken Leute schon erstaunt, als würden sie das Wort nicht kennen. Oder wo sie vielleicht sagen müssen, in der Tat, es kommt bei mir am Tag 1 bis 3 Mal vor, dass jemand sich bei mir bedankt. Warum? Weil wir vielleicht sagen, ja, das ist doch ihr Job. Die ist doch angestellt, mir die Brötchen zu geben. Ich bezahle auch meine Brötchen. Warum soll ich doch nur Danke sagen? Ich kann etwas gegen diese Umweltvergiftung der Gedankenlosigkeit tun, indem ich danke, bewusst danke. Und das war auch schon bei Jesus so. Jesus heilt, überlegt euch das mal, Jesus heilt 10 Aussätzige. 10 Menschen werden gesund. 10 Menschen kriegen die Möglichkeit, zurück in die Gemeinschaft und in die Gesellschaft zu kommen, weil der Aussatz geheilt ist. Einer kommt zurück und sagt Danke. Und Jesus ist auch erstaunt. Da waren doch 10, die gesund geworden sind. Wo sind die anderen? Ja, vergessen. Vergessen. Wohlstand, Heilung erfolgt, vergessen. Danke sagen, vergessen. Wir sind aufgefordert, Gott zu loben und zu danken und nicht zu vergessen. Es gibt einen wunderbaren Satz von einem Schriftsteller, Sir Francis Bacon, schreibt 1561 bis 1626, also sehr früh schon gelebt, schon lange weg. Der hat einen wunderbaren Satz gesagt, das damals galt und heute wieder gilt. Nicht die Glücklichen sind dankbar, es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Nochmal zum Lutschen, ja, zum auf der Zunge zergehen lassen sozusagen. Nicht die Glücklichen sind dankbar, sondern es sind die Dankbaren, die glücklich sind. Und da wäre die Frage sozusagen als Übung, ja, kann man sich irgendwo hinschreiben, wenn man will, heute schon gedankt, beim Spiegel, und zwar empfehlenswert ist immer Augenhöhe, ja, wenn man vorbeiläuft. Heute schon gedankt. Und wir leben ja im Zeitalter der WhatsApp-Möglichkeit. Man schreibt ja und so, zack, zack, zack. Schreib doch mal, jetzt nicht über den Status gleich an alle, das ist immer so ja, easy und dann habe ich alle gleich beglückt. Schreib doch mal an so ein paar Leuten, die dir auf dem Herzen liegen, die du näher kennst, einfach nur diese Message. Heute schon gedankt. Hast du heute schon, es gibt ja so einen wunderbaren Spruch im Philipperbrief, Philipper 4, ich lese euch den mal eben gerade noch vor, Epheser Philippa. Da heißt es, alles, was wahr ist, würdig ist, gerecht ist, was rein ist, was liebenswürdig ist, was guten Ruf dient, was immer es an Tugend gibt, was immer es an Lob gibt, darauf richtet euer Sinnen. Kann man eine Message draus stricken. Heute schon was Gutes, Würdiges und was Schönes entdeckt. Einfach mal fragen. Hast du schon mal dir die Mühe gemacht zu gucken? Da, wo du gerade in der Arbeit bist oder wo du mit dem Auto fährst oder wo du in der Schule hockst, hast du schon mal versucht zu entdecken, heute zu entdecken, was nett ist, was gut ist, was toll ist. Heute schon gelobt, heute schon gedankt. Heute schon was entdeckt, was dem guten Ruf dient. Heute schon sozusagen damit einmal deinen Sinn gefüttert. Eine Möglichkeit sozusagen, das Danken zu lernen und sich an Danken zu erinnern. Ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, ich versuche so oft ich kann, wann immer zu Hause, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich singe vor mich hin. Ich weiß, es ich nehme es nicht auf, ich habe nicht vor, da irgendwie mit Geld zu verdienen, wäre auch nicht möglich. Und ich höre mich ganz oft unterwegs und wann immer auch sagen, Gott, ich danke dir, ich lobe dich. Und da ist dann nichts passiert, da ist überhaupt nichts passiert. Warum habe ich mir das angewöhnt? Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich in der Situation bin, wo es irgendwas passiert, bin ich so mit meinen Gedanken woanders, dass ich wahrscheinlich mit Sicherheit vergesse, dort Danke zu sagen. Aber gelobt werden muss. Gedankt werden muss. Es gibt genug, was Gott mir Gutes tut. Und da kann man zwischendrin einfach mal so beim Spülen, beim Brotschmieren oder beim, keine Ahnung, beim Spiegelei machen, gepriesen sei der Halleluja. Nicht, weil das Spiegelei gelungen ist, sondern einfach, weil es Gott wert ist, dass man es ihm sagt. Und ihr werdet entdecken, das passiert immer mehr. Manchmal stupft mich meine Frau an und sagt, was hast du gesagt, nachts? Nichts, ich habe nur Halleluja gerufen. Weil Gott gut ist und weil es wert ist, dass man ihn lobt. Ja? Vergesst nicht, wenn es euch gut geht, mich zu loben. Vergesst nicht, wenn es euch gut geht, sozusagen euch daran zu erinnern, was ich für euch Gutes getan habe. So, und Dankbarkeit, wenn wir dankbar sind, kreiert immer eine gute Atmosphäre. Kennt ihr das? Wenn ihr Menschen kennt, die dankbar sind, in deren Umgebung ist man gerne. Das ist ganz eigenartig. Da fühlt man sich wohl. Und das ist so eine Möglichkeit, die wir haben, dass sozusagen in meinem Herzen, wenn ich dankbar bin, das immer auch Ausdruck findet. In Gedanken, in meinem Gesicht, in meinem Reden, im Schenken. Ja, dass man einfach mal so Leuten Kleinigkeiten schenkt oder irgendeine Kleinigkeit gibt. Nicht, weil man dann gerade wieder... Na, Frauen fragen dann immer, wenn man Blumen mitbringt, was hast du gemacht? Ich habe aber keinen Geburtstag, nee, nur so. Kann man ja mal machen. 3 Fragen. Wofür kann ich danken? Das ist die Sache. Wofür kann ich danken? Ich kann mich erinnern und erinnern lassen über die WhatsApp, haben wir schon gesagt. Guck doch mal heute, scan doch mal deinen Tag, soweit er schon gerade rum ist. Gibt's da was Gutes, das du sehen könntest? Wofür kann ich danken? Und dann eine andere Frage, für wen kann ich danken? Wem in meiner Umgebung und meiner Geschichte kann ich danken, weil er viel Geduld, viel Weisheit, viel Liebe an mich aufgewandt hat? Für wen kann ich danken? Auch ganz aktuell, vielleicht kann ich ja danken für den netten Busfahrer. Ja, vielleicht kann ich danken für, was weiß ich, die 2 Kinder, die mir Platz gemacht haben. Vielleicht kann ich danken für das beglückte Schreien eines Kindes. Opa! Ist zwar nicht sein Opa, aber ich denke, ja, freut sich. Ja. Und wenn ich der Grund für seine Freude bin, kann ich auch dafür danken. Und dann, wem kann ich Danke sagen? Also wir haben 3 Frageworte. Wofür? Sache. Für wen? Person. Und dann, wem? Beziehung. Wem kann ich Danke sagen in meiner Umgebung? Heute, bei irgendeiner Gelegenheit. Wem kann ich etwas Gutes sagen? Etwas Nettes, etwas Freundliches, etwas Schönes. Weil Gott den Rahmen dafür schafft, und weil Gott in seinem Wort sagt zum Beispiel, das könnt ihr euch jetzt unterfüttern mit allen Bibelstellen, die ihr kennt. Vergiss nicht zu danken dem ewigen Herrn. Ist ein Lied, 302 in unseren Liederbüchern. Vergiss nicht zu danken. Es gibt viele Gründe, Gott zu danken. Eure Freundlichkeit, eure Lindigkeit, schreibt Luther, lasst allen Menschen kund werden im Philipperbrief. Sage Dank alle Zeit für alles. Singet und spielt in euren Herzen. Es gibt vielfältige Gründe, dass wir dafür unterwegs sind und dass wir Gott danken und Gott loben. Und ich denke mir, wenn wir das als Wert für uns als Gemeinde entdecken in der Zukunft, ich bin mir sicher, dass Menschen in unsere Gemeinde kommen und irgendwie den Eindruck gewinnen, ihr seid irgendwie schräg drauf. Bei euch ist eine ganz, ihr sagt euch bei allem ständig Danke. Man kommt bei euch rein, aber nicht ohne Lob und ohne Dank raus. Was, so, ja? Das wäre doch super, wenn Leute spüren, hier komme ich gerne hin. Warum? Weil Dank wertschätzt, weil Dank den Menschen sieht, weil Dank sozusagen dem anderen Positives sagt und tut. Das hat Gott seinem Volk damals gesagt, bevor es nach Israel in das gelobte Land einzog. Und das sagt Gott uns auch, einfach auf der Strecke, mit der wir als Gemeinde unterwegs sind. Vergesst das nicht. Vergesst nicht zu danken. Dankbarkeit ist eine gute Tugend. Dankbarkeit ist ein guter Wert, der mich motiviert, dazu beizutragen, dass die Atmosphäre in einer Gemeinde schön ist, positiv, wertschätzend. Dankbarkeit ist eine Haltung, die mich motiviert, das, was wir haben, das, was Gott uns gegeben hat, zu genießen, sich daran zu freuen. Und Dankbarkeit ist eine Tugend, die verhindert, dass sozusagen das Negative, das Defizitäre gesehen wird und sich vorgeworfen wird und dass man sich das vorhält und dass man immer nur mangelorientiert ist. Dankbarkeit sieht das halbvolle Glas. Und Dankbarkeit sagt einfach Danke. Wie heißt es so schön in dem Lied? Danke, danke, dass ich danken kann. Ich glaube, die letzte Strophe, glaube ich, ist so. Ne? Danke für diesen guten Morgen. Ich glaube, eine Strophe heißt einem Danke, dass ich danken kann. Und dann machen wir auch Schluss. Amen.